Der Herr kommt in seinem Heiligtum, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das war nicht nur der Glaube des alten Israel. Man war sich bewusst der huldvollen Nähe Gottes in der Bundeslade, im heiligen Zelt und später im Tempel. Ja, wo gibt es eine so große Nation, deren Götter ihr so nahe sind, wie unser Gott allen unseren Gebeten gegenwärtig ist, rief Moses aus. Und dem Salomon, der Gott den Tempel baute, versprach er: Meine Augen werden geöffnet sein, meine Ohren aufmerken auf die Gebete dessen, der hier betet. Diesen Ort habe ich mir erwählt und geheiligt, auf dass mein Name auf immer hier wohne, und meine Augen und mein Herz sollen dort weilen alle Tage. Ja, das war der Ruhm des Alten Testaments, aber nur ein Schatten der zukünftigen Dinge. Nicht die Realität ist gekommen, der Person Jesu Christi. Darum hat der Herr auch den Tempel es zugelassen, dass der alte Tempel von den Römern zerstört wurde, deswegen, weil der wahre Tempel, der vollkommenerweise den dreifaltigen Gott verherrlicht, in diese Welt gekommen war, nämlich der Leib unseres Herrn. Der Herr thront in seinem Heiligtum. Diese Worte des Enkoitus bringen die Bedeutung des katholischen oder die Bedeutung für den Christen zum Ausdruck, die bei weitem das Verständnis und die Bedeutung des Israeliten monumental übertreffen. Ja, liebe Gläubige, jede Dorfkirche ist ein Heiligtum. Und das können wir besonders gut im katholischen Bayern sehen. Heute wahrscheinlich leider nicht mehr so katholisch, aber einstens, und warum nicht wieder? Auf alle Fälle, diese Generationen tiefen, tätigen Glaubens haben dem Herrgott große und kleine, aber immer herrliche Tempel erbaut, zahlreiche. Und natürlich übertrifft jede Kirche, gerade wenn sie in sich das alleinige Sakrament wirkt, alles andere an Herrlichkeit. Ich weiß, nichts Größeres oder Schöneres oder Kostbareres gibt es Jesus Christus selbst. Und wenn der Beter oder Gläubige oder auch der unvoreingenommene Betrachter hineintritt in eine solche Kirche, die durchatmet ist von Sakralität, dann öffnet sich ihm ein Fenster zum Himmel, zur Ewigkeit, zur übernatürlichen Welt, wo die göttlichen Harmonien herrschen. Ja, in den frommen Kirchen, da wird es offenbar, wie sehr Gott sich die unendliche Schönheit, Güte und Wahrheit den Menschen zugeneigt hat. Das, liebe Gläubige, ist wichtiger denn je. Das Sichtbarwerden der göttlichen Schönheit ist besonders wichtig für uns arme Menschen, die wir in einer von Menschenhand geschaffenen Welt leben müssen, die voll des Hässlichen und Bösen und Niedrigen und Falschen ist. Diese Schönheit und Güte und Größe und Wahrheit Gottes wird sichtbar. In der klassischen Liturgie der Kirche, die diese Kirchen, wie schon erwähnt, in Bayern gebaut hat, inspiriert hat, nicht die Herzen bewegt hat, so erhabene, schöne Dinge zu bauen, die natürlich in nichts der göttlichen Schönheit selbst gleichkommen. Wir kennen das Prinzip, dass für Gott nur das Beste, das ewigste Gut genug ist, weil Gott selbst das höchste Gut ist und die Quelle alles Guten. Dieses Prinzip, wo das beobachtet wird vom Priester, nicht nur diese Schönheit der göttlichen Realität zum Ausdruck kommt, in den kostbaren Gewändern, wie schon erwähnt, in der kirchlichen Architektur, im kirchlichen Gesang, im sakralen Gesang und natürlich in der Glaubensverkündigung, muss man leider feststellen, und es muss hier gesagt sein, weil es keine Ausnahme darstellt. Das ist nicht etwa der böse Wille der Menschen, aber es ist die Aufgabe der Kirche und des Priesters zu lehren. Dieses Prinzip, das Beste ist nur gut genug für Gott, wird nicht immer überall beobachtet, aber auch nicht auf der anderen Seite der Kommunionbank immer beobachtet, wenn der Priester auch sich daran hält. Von der Kirche gibt es keine offiziellen Äußerungen bezüglich der Kleidung des Christen, wenn er am heiligen Ort ist. Nicht wie beim Priester, der natürlich vorgeschrieben bekommt, wie er welches Sakrament, wie er die heilige Messe zu feiern hat, wie die Gewänder zu sein haben, die Kelche und so weiter und so fort, wo er das heilige Opfer feiern darf und wo nicht. Und darum ist es leider geschehen, über die letzten Jahrzehnte ganz besonders, dass der Christ, der doch mitunter sehr beeinflusst und durchdrungen ist vom Geist der Welt, sich an der Welt, an der Mode, der sogenannten Mode orientiert. Diese Mode, diese Diktatur, die den Menschen so oft das rein praktische, bequeme, saloppe und immer mehr auch das hässliche und unziemliche diktiert. Das ist sicherlich die Mode, von der unsere liebe Frau vor 100 Jahren sprach in Fatima, wo sie sagte, dass es eine Mode geben werde, die ihren Sohn sehr schwer beleidigen würde. Sehr schwer beleidigt ist der liebe Gott vielerorts, aber besonders dann auch am heiligen Ort. So vieles mag seine Berechtigung haben, im Garten, beim Sport, in der Freizeit, im Wohnzimmer, aber nicht am heiligen Ort. Gibt es denn wirklich keinen Grund mehr, sich herauszuputzen, sich feierlich anzuziehen? Die meisten verstehen das noch, wenn es um Hochzeit oder Beerdigung geht. Und in Bayern, um es nochmal zu erwähnen, versteht man es auch noch mehr, was es bedeutet, sich feierlich anzuziehen. Und es gibt einen guten Grund, und der Christ hat immer einen guten Grund, sich feierlich anzuziehen, wenn er zur Hochzeitsfeier des Lammes kommt. Papst Pius XII. Hat in seiner wunderbaren Enzyklika Mediator Dei darauf hingewiesen, dass die Liturgie, der Kult, der öffentliche Gottesdienst Christi des mystischen Hauptes der Kirche ist, die er den Vater darbringt, und seiner Glieder des mystischen Leibes. Das heißt, die Liturgie ist der Kult zugleich des mystischen Hauptes und der Glieder der Kirche, das heißt der Getauften. Und darum darf man sich nicht vorstellen, dass der Priester, ja, er liest die Messe, er zelebriert die Messe da vorne und wir sind da hinten und wir sind irgendwie dabei und wir schauen irgendwie dazu, mehr oder weniger. Nein, es wird immer wieder, wenn Sie in die Messgebete und im Kanon der Messe hineinschauen, ist es klar, dass die Gläubigen durchaus an dieser Liturgie aktiv teilnehmen. Das heißt, dass das Prinzip der Schicklichkeit, dieses Prinzip, das edelste nur für den lieben Gott, natürlich vom nicht fest abhängig von den eigenen Möglichkeiten, vom eigenen Stand und so weiter, dem Klima des Diesmales, aber dass dieses Prinzip nicht nur auf den Priester zutrifft, sondern auch auf die Gläubigen. Nicht Priester und Gläubige sind eins bei der Feier der Heiligen Messe, wie Christus, nicht das mystische Haupt, in dessen Person und Namen der Priester das Heilige, die Heiligen Geheimnisse feiert und die Seelen der Getauften. Natürlich möchte ich einer einwenden und sagen, ist denn das Äußerliche so wichtig? Hoffentlich wendet das keiner ein, der eine besondere Liebe zur klassischen Liturgie hat. Denn das ist ja gerade der Punkt. Nicht, dass das Äußerliche und die Details so wichtig sind, was so viel Zeit und Aufmerksamkeit und Anstrengung und Geld kostet. Warum? Weil es der göttliche Kult ist. Nicht nur dieses Äußerliche, wir sind keine Engel. Dieses Äußerliche bringt das zum Vorschein, was in der Seele ist. Und es kann natürlich auch die Seele in eine gewisse Stimmung versetzen. Wenn alle in Schwarz zur Beerdigung kommen zum Beispiel, schafft das eine gewisse Stimmung natürlich, die schwarzen Messgewänder und so weiter, der Trauer. Natürlich ist das Wichtigste die Beschaffenheit der Seele, keine Frage. Und bestenfalls soll die Seele im Stand der heiligmachenden Gnade sein. Nicht eine lebendige, eine schöne Gottesbraut, die sich, wie schon erklärt, mit dem sichtbaren Priester durch ihn mit dem unsichtbaren Priester und göttlichen Bräutigam beim heiligen Messopfer vereinigt. Die Todsünde haben natürlich auch Grund, zur heiligen Messe hinzuzutreten, aber niemals zur sakramentalen Kommunion. Nicht die Suchen, die Barmherzigkeit und nicht die Strafe Gottes. Ja, die Beschaffenheit der Seele, die Zierde der Seele, das ist der Stand der heiligmachenden Gnade. Nicht, die uns da eigentlich auch in die Seele gesenkt wurde. Natürlich ist es ganz wichtig, dass sie vorhanden ist. Das muss die größte Bemühung des Christen sein. Aber nichtsdestoweniger, wir müssen bedenken, was das für ein Privileg ist, für uns beim Heiligen Messopfer zugegen sein zu dürfen. Wir wollen es mit reinem Herzen tun, wie es im Psalm heißt, wer wird hinaufsteigen in den Berg des Herrn oder wer wird stehen an seinem heiligen Ort? Wer unschuldig an Händen und rein von Herzen ist. Ja, die Heilige Messe ist das Hochzeits, die Hochzeitsfeier des Lammes. Was wird da gefeiert? Die Vereinigung, die Vermählung der göttlichen Natur mit unserer menschlichen Natur in der einen Person des Logos, des menschgewordenen Wortes Jesus Christus. Das ist die Vermählung und Hochzeit. Und da sind natürlich wir mit hineingenommen, weil wir durch die Taufe und Gnade Christus mystischerweise mit eingegliedert sind. Nicht, er hat sich mit unserer Menschheit vereinigt und diese Heirat zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen wird gefeiert und vollzogen im heiligen Messopfer, das unblutigerweise das liebevolle Blutvergießen unserer Erlösung auf Kalvaria vergegenwärtigt. Und diese mystische Ehe zwischen Christus und der Gottesbraut wird vollzogen in der würdigen heiligen Kommunion. Ja, liebe Gläubige, der Herr wohnt in seinem Heiligtum, in seinem Heiligtum. Das ist nicht mein Wohnzimmer, das ist nicht mein Erholungsbereich, das ist sein Heiligtum. Das ist sein Ort. Und ich, sterblicher Sünder, werde geduldet an diesem heiligen Ort. Und wenn wir schon nicht mit Moses die Sandalen von unseren Füßen lösen, wie das andere Christen tun, am heiligen Ort, und nicht an unseren Knien hier herumrutschen, wie es sein sollte, in der Gegenwart des menschgewordenen Gottessohnes, so wollen wir uns doch immer sagen, wenn wir den Fuß über die heilige Schwelle setzen, du betrittst Heiligen, einen heiligen Ort. Denken wir an die allerreinste Gottesmutter. Wie sie als kleines Mädchen der Tradition gemäß, so wissen wir das, im Tempel geopfert wurde, um dort aufzuwachsen. Der Tempel kam in den Tempel. Sie war erwählt, der wahre Tempel, die Realität zu werden. Sie kam in ihr Vorbild in den Tempel. Die Reinheit, die Heiligkeit kam ins Heiligtum. Aber wir Sterbliche, wir Sünder, wir sind nicht so rein. Und darum soll dieser fromme Brauch, dass wir uns mit Weihwasser besprengen, wenn wir bei der Kirche hereinkommen, nicht einfach eine leere Gewohnheit sein, sondern von tiefer religiöser Bedeutung geprägt. Nicht, dass wir unsere heilige Taufe denken, dass wir uns besprengen mit diesem geweihten Wasser und weil wir so sündhaft und unrein und unwürdig vor Gott sind, der uns aber trotzdem so sehr liebt. Da wollen wir immer wieder ausrufen, Asperges me, besprenge mich, o Herr, mit Hyssop und ich werde rein. Wasche mich und ich werde reiner, weißer als der Schnee. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.